Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Nicole Dittmer.
Guten Tag und zu Gast ist der Journalist, Publizist und Historiker René Schlott bei mir im Studio. Willkommen.
Hallo, guten Tag.
Herr Schlott, und aus gegebenem Anlass haben Sie vielleicht vor der Sendung noch so einen kleinen Joint geraucht zur Entspannung? Öffentlich ist es ja jetzt möglich.
Nein, ich habe natürlich mich an Recht und Gesetz gehalten. Das ist ja erst ab dem 1. April möglich und von daher bin ich nur mit einer Tasse Kaffee hierher gekommen.
Mhm. Ab dem 1. April die Teillegalisierung, so heißt es offiziell, von Cannabis gestern durch den Bundesrat gegangen nach gefühlt jahrelangen Diskussionen, oder? Mhm, ja. Was halten Sie davon? Gut oder nicht gut?
Ja, also generell eigentlich finde ich es, also das liberale Herz in mir sagt natürlich gut, Eigenverantwortung der Menschen, aber auf der anderen Seite, wenn ich mir das Gesetz so anschaue, dann bin ich doch wieder eher skeptisch und auch die ersten Reaktionen mir anschaue, dann überwiegt doch die Skepsis. Man hat ja fast so ein riesen Bürokratieungetüm eigentlich geschaffen. Also als ich heute Morgen so las, was da alles an Einzelfallregelungen gilt und an besonderen Regelungen, da dachte ich, weiß ich nicht, ob man wirklich dadurch mehr Freiheit schafft oder mehr Aufwand auch schafft. Und auch die Polizei sagt ja, dass wahrscheinlich der Aufwand für sie nicht kleiner, sondern größer wird. Also von daher bin ich tatsächlich eher skeptisch.
Finde ich interessant, dass Sie die Bürokratie ansprechen. Bin ich tatsächlich gestern nämlich auch nochmal dran hängen geblieben und habe gedacht, das ist aber eigentlich die Diskussion, die jetzt so richtig hochkocht, nachdem es beschlossen wurde. Weil vorher ging es doch eigentlich um die gesundheitlichen Aspekte und das Thema Bekämpfung der Kriminalität. Kann das funktionieren oder nicht?
Na klar, aber dann das Gesetz ist ja in einem Ministerium entstanden, also geschrieben von Bürokratinnen und Bürokraten. Das konnte man ja nicht wissen, sozusagen, wie das die genaue Ausführung dann aussehen wird. Und klar, das wurde schon diskutiert. Auch gestern im Bundesrat hat man ja auch vor den Folgen gewarnt, die das auch bedeutet für die Verfassungs- und die Verwaltungsorgane. Dennoch hat man im Bundesrat dann keine Mehrheit gefunden, um den Vermittlungsausschuss anzurufen, um Nachbesserungen zu machen. Aber es sieht ja danach aus, dass, wenn es zum Regierungswechsel möglicherweise kommt, dann doch nochmal nachgebessert wird, auch an dem Gesetz, sodass es möglicherweise ganz zurückgenommen wird.
Das ist die große Frage, ob das dann noch möglich ist tatsächlich. Haben wir aber schon mal ein Thema der Woche abgearbeitet. Wurde, glaube ich, auch so viel drüber geredet in den letzten Jahren, dass wir jetzt mehr erstmal nicht hinzufügen müssen. Wir schauen gemeinsam wie immer auf Themen von Woche und Tag. Studio 9 der Tag mit René Schlott. Wir reden über den Terroranschlag in Moskau. Der Thema ist seit gestern Abend und die Nachrichten bestimmt. Bewaffnete, die in einer Konzerthalle bei Moskau wild um sich geschossen haben und nach bisherigem Stand, variiert allerdings ständig im Moment, 115 Menschen gestorben sein sollen. Viele weitere sind verletzt worden und der IS hat den Anschlag für sich reklamiert. Herr Schlott, bei dem, was passiert ist in einer Konzerthalle, da hat man natürlich unweigerlich sofort diesen Gedanken an den Bataclan 2015 in Paris im Kopf. Aber weil es eben nicht Frankreich ist, sondern das Ganze in Russland spielt, ging es mir so, dass man direkt gedacht hat, es sind andere Rahmenbedingungen. Was haben Sie für Gedanken dazu gehabt?
Ja, ich war natürlich erstmal schockiert und auch beunruhigt, dann die Bilder zu sehen, die ja auch so im Netz geistern. Heute wird ja alles sofort mit Handy aufgezeichnet und dann kann man eben tatsächlich auch in den Konzertsaal selber reinschauen. Das war schon beängstigend, auch die Flammen zu sehen, die dann aus dem Gebäude geschlagen haben. Bei mir kamen auch zwei Erinnerungen. Einmal A, eben an die beiden Tschetschenienkriege in Russland. Damals gab es eben auch schon Anschläge in St. Petersburg, in Moskau, auch Anschläge mit vielen Toten. Und natürlich kam auch die Erinnerung an den Bataclan-Anschlag, eben auch ein Konzertsaal, weil ein Konzertsaal natürlich sich dafür eignet, wenn aus der Sicht eines Terroristen, da sind viele Menschen eingesperrt sozusagen in einem großen Saal, man kann einen großmöglichen Schaden anrichten und natürlich geht es ja auch darum, sozusagen möglichst einen großen öffentlichen Schrecken zu erzeugen und deshalb ist dieser Anschlag natürlich auch in der Nähe von Moskau passiert, weil das auch eine besondere Bedeutung natürlich hat, wenn sowas in oder in der Nähe der Hauptstadt passiert.
Aber mein Gedanke war eben auch, dass man es irgendwie anders denkt, jetzt vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs, und dann kamen auch gestern ja ganz, ganz schnell die Meldungen, dass die Ukraine jegliche Verantwortung von sich weiß. Natürlich, weil sie auch die Gedanken im Kopf hatte, dass Russland diese Schrecklichkeit in irgendeiner Form für sich nutzen wird. Ging das Ihnen auch durch den Kopf?
Zunächst nicht, nein, tatsächlich nicht. Ich dachte gleich daran, dass es möglicherweise eben, also der Südkaukasus, der ist natürlich irgendwie aus unserem Fokus raus, weil sehr viel sozusagen auf der Ukraine und auf dem russischen Vorgehen in der Ukraine liegt. Aber der Südkaukasus mit Tschetschenien, mit Ingutschetien und so weiter ist natürlich kein befriedetes Gebiet. Das tun wir, wir tun da oft so, weil das irgendwie nicht mehr im Nachrichtenfokus ist. Aber ich habe gleich sozusagen eher die Täter aus dieser Richtung vermutet, weil die Herangehensweise spricht ihm überhaupt nicht dafür, dass das ukrainische Soldaten oder Geheimdienstler sein könnten, sondern trägt dieser Anschlag die Handschrift eben islamistischer Attentäter. Da spricht eben vieles für. Von daher war das nicht mein erster Gedanke. Ich habe dann aber mit Beunruhigung tatsächlich gesehen heute Morgen, dass die russische Seite auch eben den Verdacht auf die Ukraine lenkt.
Nur das meinte ich auch natürlich, dass ich nicht denke, dass es die Ukraine ist, aber dass Russland das für sich zu nutzen versucht. Näher liegt bei den Gedanken, die sie bringen und auch, wenn man beachtet, das war ja auch gestern groß in den Nachrichten, dass die USA gewarnt haben vor möglichen Anschlägen auf Versammlungen, dass Putin wegen des Ukraine-Kriegs einfach alle anderen Gefahren ausgeblendet hat, oder?
Ja, das erscheint mir auch so. Es ist natürlich eine Niederlage seiner Geheimdienste, das ist gar keine Frage. Also das muss so ein Diktator wie Putin dann auch, das ist ein Zeichen der Schwäche, wenn so etwas passieren kann in der Nähe der Hauptstadt, ein Anschlag dieses Ausmaßes. Die Geheimdienste haben also das offensichtlich die Gefahr nicht erkannt oder nicht ernst genommen. Als die USA gewarnt haben, hat man ja sofort gesagt, das sei eben eine Angstmache aus dem Westen, hat das abgetan, hat das nicht ernst genommen. Von daher, das ist natürlich alles sozusagen im Kontext des Krieges heute zu sehen. Das ist auch das Gefährliche daran, finde ich, dass man jetzt sofort das auch sozusagen ausnutzen möchte, um den Krieg auch anzuheizen. Das ist meines Erachtens verwerflich und schwierig und man muss jetzt wirklich gucken, dass man das ordentlich aufklärt. Aber wir haben es natürlich bei Russland nicht mit einem Rechtsstaat zu tun, wo man jetzt sagen kann, wo man erwarten kann, dass das Ganze auch aufgeklärt wird. Es gibt erste Festnahmen, das ist klar, das muss es auch geben, damit sozusagen Handlungsfähigkeit demonstriert wird. Aber ob man da tatsächlich die richtigen Täter findet und die auch nach Recht und Gesetz verurteilt werden, das ist ja dann auch noch eine andere Frage.
Studio 9, der Tag mit dem Historiker und Publizisten René Schlott im Studio, mit dem ich gerade schon so ein bisschen auf die aktuellen Entwicklungen nach dem Terroranschlag in Moskau geschaut habe, Gedanken ausgetauscht. Und das machen wir jetzt gemeinsam mit unserem Korrespondenten Florian Kellermann. Herr Kellermann, 115 Tote bisher ist zumindest das, sind die Angaben in den Agenturen. Ist das Ausmaß der Katastrophe überhaupt schon absehbar?
Also eigentlich sollten die Behörden einen Überblick haben mittlerweile. Das Katastrophenministerium hat Bilder und Videos von dem Tatort veröffentlicht, von dieser ausgebrannten Konzerthalle. Man sieht, wie die Dachkonstruktion teilweise beschädigt und eingestürzt ist. Allerdings waren sehr wahrscheinlich mehrere tausend Menschen in dieser Konzerthalle, als das passiert ist. Es wurden über 6000 Eintrittskarten für das Konzert verkauft. Insofern kann ich mir vorstellen, dass es leider noch nicht die letzten Zahlen sind, die Sie genannt haben. 115 Tote, über 200 Verletzte.
Was weiß man genau, was gestern Abend wirklich geschehen ist?
Hundertprozentig kann man da noch nicht sagen. Wir haben weiterhin eben die Aussagen der Augenzeuginnen und Augenzeugen, die sich teilweise schon decken, dass diese Täter mit Sturmgewehren bewaffnet mehrere Eingänge benutzt haben, dann schon von den Eingängen aus das Feuer eröffnet haben auf die Menschen im Saal, dann Molotow-Cocktails geworfen haben und den Saal zielgerichtet in Brand gesetzt haben. Dort ist natürlich Panik ausgebrochen. Viele Menschen haben versucht, auf die höheren Ränge hin zu fliehen, auch in die Toiletten zu fliehen, was sich für manche leider als fatal herausgestellt hat, weil die Rauchentwicklung dann dazu geführt hat, dass sie dort oben und auf den Toiletten keine Luft mehr bekommen haben und erstickt sind. Die Täter sind dann, ja, das war offenbar auch geplant, geflohen über einen der Ausgänge und offenbar mit einem PKW oder mit zwei PKW haben sie dann Moskau verlassen.
Und es soll jetzt mittlerweile Festnahmen geben?
Ja genau, es gibt Festnahmen, insgesamt 11 Personen, sagt der Geheimdienstleiter Bortnikow, darunter 4, die unmittelbar an der Tat beteiligt waren. Es wäre jetzt noch die Suche nach den Helfern, die laufe noch. Diese Menschen seien im Gebiet Bryansk festgenommen worden, also im Nordwesten, vor allem im Westen Russlands, in der Nähe der Grenze zu Belarus und auch zur Ukraine. Der Geheimdienst, der russische, behauptet, diese Leute seien auf dem Weg in die Ukraine gewesen, sie hätten dort Kontakte. Auf der ukrainischen Seite, das sind allerdings nur die Aussagen eben des Geheimdienstes. Es wurden auch Videos veröffentlicht von ja so Ad-hoc-Befragungen in einem Wald. Ja, ob die offiziell tatsächlich von diesem Ereignis stammen, von der Festnahme, ist nicht klar, aber sie werden jedenfalls veröffentlicht.
Ja, mich würde interessieren, Herr Kellermann, wie Sie das einschätzen für Wladimir Putin. Der hat sich, glaube ich, noch nicht öffentlich geäußert. Jetzt sind wir kurz wenige Tage nach der Präsidentschaftswahl, wo er sich hat bestätigen lassen im Amt. Ist das jetzt für ihn sozusagen eine Niederlage, weil er die Gefahr völlig falsch eingeschätzt hat, was seine Geheimdienste angeht? Oder wird ihn das letztlich bestärken? Weil er hat ja schon mehrere dieser Anschläge auch während der Tschetschenienkriege in seiner Amtszeit erlebt.
Ja, zunächst mal würde ich schon sagen, dass es eine Niederlage ist, weil er ja versprochen hat, Russland sicherer zu machen und damit auch den Krieg in der Ukraine absurderweise begründet und jetzt sich jetzt eben zeigt, dass die Gefahr wo ganz anders herkommt für Russland und die russischen Sicherheitsbehörden eben nicht in der Lage waren, das zu verhindern und offenbar auch Warnungen in den Wind geschlagen haben, die es gab, zum Beispiel aus den USA. Da wurden die Staatsbürgerinnen und Staatsbürger schon Anfang März aufgefordert, achtsam zu sein, weil Terroranschläge bevorstehen könnten. Dass er sich nicht geäußert hat, wie Sie sagen, ist auch eher ein Zeichen der Schwäche, dass er sich eben nur dann äußert, wenn er sich irgendwie komplett sicher ist, was tatsächlich vorgefallen ist und sich da eben zurückgezogen hat und nur ein stellvertretender Ministerpräsident den im Namen Putins den Verletzten gute Genesung gewünscht hat. Aber wie Sie sagen, es kann durchaus auch sein, dass das Ganze vom Kreml dann in eine andere Richtung gedreht wird, wenn diese Ukraine Faden weiter verfolgt wird, dass man dann eben sagt, ja, die Ukraine war irgendwie daran beteiligt. Also das ist nochmal ein Beweis dafür, dass unser Krieg in der Ukraine richtig ist. Und möglicherweise steht dann auch eine neue Mobilisierungswelle im Raum. Das befürchten zumindest einige Beobachter.
Darüber haben wir ja eben schon gesprochen, inwiefern Russland das versucht, für sich zu drehen. Da habe ich eben schon gesagt, ich habe eigentlich gedacht, dass das gar nicht geht, wenn der IS sich offiziell bekennt. Experten halten das Bekenntnis für echt. Passen diese Festnahmen jetzt in das Bild?
Das ist für mich ganz schwer zu sagen, weil ich das nicht beurteilen kann, was das für Leute sind, die da festgenommen worden sind. Es wurden zwar Fotos veröffentlicht, Bilder und Videos veröffentlicht, aber ich kann das nicht einschätzen, ob die irgendeiner Terrororganisation tatsächlich angehören. Diese Befragungen, die da im Internet gezeigt worden sind, da behaupten die dann schon irgendwie, dass sie religiöse Hintergründe hätten für die Tat, auch dass ihnen Geld angeboten worden sei. Und das ist natürlich das, wo dann die russische Propaganda oder auch Russland insgesamt einhaken kann und sagen kann, das Geld ist ihnen möglicherweise dann vom ukrainischen Geheimdienst angeboten worden. Solche Vorwürfe gab es auch schon bei anderen Vorfällen in den vergangenen Monaten.
Wir reden über die viel diskutierte Antisemitismus-Klausel, die ja eigentlich schon wieder ein bisschen ausdiskutiert war. Aber diese Woche gab es ein Gutachten. Die Frage dahinter, kann der Staat Künstler und Künstlerinnen verpflichten, sich von Antisemitismus und Rassismus zu distanzieren, indem sie eine Erklärung unterschreiben? Und dazu hatte die Staatsministerin Claudia Roth ein Gutachten in Auftrag gegeben. Das hat der Verfassungsrechtler Christoph Möllers erstellt. Und der sagt, ja, der Staat darf das?
Naja, erstmal muss man, glaube ich, damit anfangen zu sagen, dass der Staat, wenn er Kunst fördert, auch gleichzeitig sich zum Ziel setzen kann, Antisemitismus zu bekämpfen. Es ist erstmal so, dass auf die staatliche Kunstförderung in aller Regel kein Anspruch besteht und der Staat ja ansonsten auch Kunst- und Kulturziele mit anderen Zielen verbindet. Also das Museum auch baut, weil es an einem bestimmten Standort ist oder das Theater errichtet, weil es sich davon irgendeinen zivilisierenden Effekt verspricht. Also der Staat kann das erstmal machen.
Herr Schlott, juristisch gesehen darf der Staat das auch. Die Frage ist, soll er auch?
Naja, ich bin so beim ersten schon skeptisch, ob es juristisch gesehen tatsächlich darf. Also das ist jetzt ein Gutachten eines Staatsrechtsexperten, eines nicht unbedeutenden Staatsrechtsexperten, das ist richtig. Aber wir wissen ja, wie das so ist mit zwei Juristen und drei Meinungen. Also noch gibt es kein Gegengutachten, noch hat kein Gericht entschieden. Da bin ich tatsächlich skeptisch, das ist jetzt eine Ansicht und man müsste vielleicht dann auch nochmal Gegenargumente einholen. Und zum Zweiten, soll er das? Meines Erachtens nicht. Ich halte nicht viel von solchen Klauseln. Natürlich hat Herr Möllers völlig recht, die Kunst- und Kulturförderung, die staatliche, die kann sich natürlich Ziele setzen. Aber die Frage ist ja, ob man dann die Geldempfängerinnen und Empfänger auch noch verpflichtet, eine Bekenntnisklausel zu unterschreiben. Ich glaube nicht, dass das der Sache dienen würde. Kunstfreiheit muss gewährleistet werden. Natürlich in verfassungsrechtlichen Schranken, gar keine Frage. Sie darf nicht zu Hass und Hetze missbraucht werden. Aber so eine Klausel zu unterschreiben, da bin ich total skeptisch.
Ich bin auch skeptisch, habe mir aber noch mal genau die juristische Begründung angeguckt, schriftlich. Da heißt es nämlich, finde ich in dem Fall zielführender, der Staat darf das, weil das Ziel, Antisemitismus und Rassismus zu bekämpfen, Verfassungsrang hat, was natürlich auch heißt, dass der Staat sich selbst daran halten muss, logisch. Da könnte man ja jetzt argumentieren, wenn man das jetzt wirklich ganz genau ausdekliniert, das versteht sich doch dann ganz von selbst, dass der Staat keine KünstlerInnen fördert, die sich in dieser Richtung irgendwie nicht dran halten. weil sich der Staat vielleicht mitschuldig macht und dass man sich mit dieser Klausel absichern will. Also jetzt rein vom Verständnis her.
Naja, ich könnte ja gegenargumentieren und könnte sagen, natürlich hat Kunst- und Kulturfreiheit hat auch Verfassungsrang, Artikel 5 des Grundgesetzes. Das ist sehr deutlich formuliert, dass das in Deutschland, dass es da eben keine Zensur gibt oder andere Instrumente. Also da sind eben zwei Grundrechte, die miteinander kollidieren. Das ist nicht ungewöhnlich, das muss man dann ausdiskutieren. Welches hat Vorrang und wie setzen wir die in ein vernünftiges Verhältnis zueinander? Wie gesagt, ich bin ja total auf der Seite, natürlich muss alles getan werden, um Antisemitismus zu bekämpfen, aber ob sozusagen eine Bekenntnisklausel der richtige Weg ist, da bin ich skeptisch, zumal man ja dann zwei Dinge, einmal könnte man mit Recht dann auch anfordern, naja, aber warum gibt es denn keine Antiziganismusklausel, ja, oder eine Klausel, die sich sozusagen zum Frieden in Ukraine aufruft oder so weiter, die sich gegen Krieg wendet. Und zum Zweiten, wenn wir andere politische Verhältnisse haben, welche Klauseln würden dann möglicherweise eingeführt werden? Also ich denke so, vielleicht kann auch so auch ein Einfallstor sein, um letztlich doch die Kunstfreiheit zu stark einzuschränken. Deshalb bin ich da eher skeptisch und würde eher zu anderen Wegen raten, um Antisemitismus zu bekämpfen.
Mhm. Auf der anderen Seite ist das natürlich ein Riesenaufreger gewesen, wenn wir an die Documenta denken, wie lange da diskutiert wurde und immer wieder im Zusammenhang mit Ruhan Krupa. Jetzt könnte man auch befürchten, wenn es diese Klausel nicht gibt, das war ein Gedanke von mir, den ich gar nicht so abwegig finde, dass beispielsweise KünstlerInnen aus arabischen Staaten künftig strenger überprüft werden oder im Zweifel gar nicht eingeladen werden, um Konflikte zu vermeiden. Das darf man natürlich niemandem unterstellen, aber ist das nicht vorstellbar?
Die Gefahr ist auf jeden Fall da, ja. Also das ist natürlich, wird jede Institution, die auf staatliche Gelder angewiesen ist, aufpassen und schon, egal ob es die Klausel gibt oder nicht, schon im Vorhinein sehr, sehr vorsichtig sein, weil wir eben eine sehr breite staatliche Kunst- und Kulturförderung in Deutschland haben. Viele Institutionen sind vollständig abhängig von staatlichen Geldern. Und die sind natürlich sehr, sehr vorsichtig, jetzt zum Beispiel Künstlerinnen und Künstler aus Palästina einzuladen und auf deutsche Bühnen. Das gibt es faktisch nicht, weil man da eben die Sorge hat, das könnte zu schlechter Presse führen und letztlich zu einem Stopp der Kunst- und Kulturförderung der staatlichen. Also gerade weil wir eben so eine große staatliche Alimentierung in Deutschland haben, würde ich da wirklich davor warnen, zu stark einzugreifen. Zumal so ein Bekenntnis kann ja jeder und jede unterschreiben, also ohne inhaltlich davon überzeugt zu sein. Das ist ja eine reine Formalie. Man löst ja damit nicht sozusagen die inneren Überzeugungen von Menschen oder beeinflusst die. Also da bin ich wirklich also noch nicht überzeugt, auch nicht nach dem Gutachten von Herrn Möllers.
Bei der Diskussion Antisemitismus, sobald dieses Wort fällt, ist die Diskussion sehr, sehr aufgeregt. Haben wir zuletzt bei der Berlinale erlebt. Würden Sie sich auch so ein bisschen mehr Ruhe wünschen und wie könnte man das überhaupt hinkriegen?
Absolut. Ich würde mir da wirklich wünschen, dass wir einen vernünftigen Debattenraum schaffen. Omri Böhm hat es diese Woche in Leipzig vorgemacht. Auch er ist ja angegangen auf die Störerinnen und Störer, die es im Saal gab und hat gesagt, das gehört zu einer Demokratie dazu. Wir müssen ins Gespräch kommen, wir müssen Argumente austauschen. Beim Antisemitismus habe ich gerade das Gefühl, das wird derartig inflationär verwandt, dieses Wort, dass der eigentliche Kern gar nicht mehr da ist und wir die wahren Antisemiten gar nicht erkennen. Und das ist ein Problem, was groß genug ist. Zur Klausel noch ganz kurz der Gedanke, es ist ja auch deshalb so schwierig, weil wir keine einheitliche Antisemitismusdefinition haben, auch nicht in der Wissenschaft. Also auch da gibt es sehr unterschiedliche Definitionen. Und je nachdem, welche dann angewandt wird, ist das ein breiterer oder ein engerer Antisemitismusbegriff. Also was zum Beispiel Israel-Kritik angeht, Kritik an der israelischen Regierung oder am Zionismus. Allein weil dieser Begriff derartig schwammig ist und es keine einheitliche Definition gibt, was in der Wissenschaft eigentlich gut ist, weil das dann zur Diskussion führt, würde ich wirklich davor warnen, das in eine Klausel zu schreiben.
Und abschließend müssen wir auch noch sagen, dass Christoph Möllers juristisch so argumentiert hat, in der Tat politisch aber auch in Frage stellt, ob diese Klausel sinnvoll ist. Der Tag mit René Schlott, dem Historiker und Publizisten im Studio, der einen Überraschungsgast mitgebracht hat. Und das Ungewöhnliche, er ist auch bei mir im Studio. Und ich mache jetzt mal meinen Zettel auf, wo Ihr Name steht. Stanislav Straßburger, richtig ausgesprochen?
Ja, hallo, guten Sie Tag. Sind Stanislav Straßburger, das ist richtig.
Schriftsteller, gebürtig in Warschau. Richtig. Herr Schlott, vielleicht Sie erst mal ein Wort, was Sie beide verbindet.
Ja, eine Freundschaft seit einigen Jahren jetzt schon, eine auch intellektuelle Freundschaft, wir tauschen uns gerne aus. Und ich habe Stan vor kurzem in Granada besucht, wo er sich ein Haus gekauft hat und ein tolles Projekt angestoßen hat. Und ja, ich schätze auch immer das, was er schreibt. Er hat nämlich ein tolles Projekt namens Eutopia oder Eutopia, über das er uns sicherlich auch was erzählen kann.
Herr Straßburger, was beschäftigt Sie in diesen Tagen? Sie haben ja jetzt auch schon unsere Sendung gehört bisher.
Ja, richtig. Ja, es ist mir aufgefallen. Ich meine, da werde ich auch nicht der Einzige sein. Das ist tatsächlich auch also sehr viel über Krisenbewältigung. Also wir haben diese ganz schlimmen Nachrichten von ziemlich überall und das ist auch nicht seit heute. Und René, nochmal danke für die Einladung hier. Du hast ja auch schon erwähnt, Utopia. Das ist für mich auch ein Denkanstoß, eine Denkrichtung, die gerade aus diesem Gefühl, aus diesem Impuls, aus diesem Bedürfnis auch herauskam, dass wir nämlich vielleicht auch versuchen, nicht nur über Bewältigung von Krisen zu reden, sondern uns ein bisschen vielleicht mal zurückstellen, auch in so einer schwierigen Situation. Das war für mich der Anstoß, eigentlich war das noch 2015, 2016, also die erste sogenannte Flüchtlingswelle. Und dann auch der Schock, was passiert hier, Grenzen werden zugemacht, der Traum von Europa zerbricht und Utopia, da merkt man ja auch schon vielleicht gleich, EU steht nicht nur für Europa, aber es steht auch für was Gutes aus dem Griechischen, ja. Und Utopia im Gegensatz zu Utopia, Utopia ist ein Ort, der nicht existiert. Und Utopia, das ist ein guter Ort. Und die Frage für mich unter dem Stichwort Utopia ist, was für Europa wünschen wir uns? Wie kann unser Kontinent gut sein? Und dafür finde ich, ist es manchmal gut, irgendwie ein bisschen sich selbst auch vielleicht zurückzustellen, auch in diesen akuten Emotionen. Wir sind in einer weiteren Krise oder in 10 Krisen gleichzeitig. Und fragen wir uns nicht, wie wir auf diese Krise reagieren, sondern was wünschen wir uns für eine gute Zukunft auf dem Kontinent?
Aber schon realpolitisch oder auch ein bisschen fiktiv?
Natürlich auch sehr realpolitisch. Es ist auch schon der Preisträger aus Leipzig hier quasi mit ans Boot geholt worden, Omi Böhm. Er spricht ja auch davon, also wenn er zum Beispiel über den einen Staat für Israelis und Palästinenser spricht, sagt er, wir brauchen einen Horizont. Und dieser Horizont, der vielleicht auch nicht gerade heute real ist, aber der organisiert auch unser Handeln. Und so ein Horizont für mich ist eben auch Utopia, also eine Frage nach dem Wunschkontinent, ja. Mhm. Und das ist auch eine Einladung zum Gespräch eben, was sind diese Wünsche, dass wir vielleicht uns auch alle, ich weiß nicht, ob wir jetzt dafür hier im Raum, also im Studio Zeit haben, dass wir uns fragen, welches Kontinent wünschen wir uns eigentlich für uns und das eben als diesen Handlungshorizont dann nehmen und uns danach richten.
Mich würde natürlich nochmal interessieren, weil Sie aus Warschau kommen und Osteuropa natürlich mittlerweile eine ganz andere Bedeutung hat. Mhm. Heute haben wir Wahlen in Polen zum Beispiel, wohl auch wieder Präsident und Regierungschef möglicherweise nicht miteinander agieren werden, wenn es jetzt dazu kommt, dass der Liberalere gewählt wird. In Polen ist das Missverhältnis zwischen Donald Tusk und Andrzej Duda im Moment. Wie beobachten Sie das alles? Und was wünschen Sie sich in der Hinsicht oder halten Sie auch für halbwegs real?
Mhm. Ja, also ich würde nochmal sagen, natürlich, wir können auch diese detaillierten politischen, sagen wir mal, Entwicklungen diskutieren. Und dafür, glaube ich, gibt es aber sehr viel Raum und es wird auch sehr viel Zeit da aufgebracht. Ich möchte gerne auch nochmal ein bisschen mich zurückstellen und dann fragen, okay, diese Wunsch- oder Traumvorstellung für unser Kontinent, was ist das? Und das sind sehr schnell Grundsatzfragen. Das sind nicht die Fragen nach einer bestimmten Regierung jetzt in Polen oder in Deutschland oder in der Slowakei oder wo auch immer, sondern das ist die Frage zum Beispiel nach dem, wie wir Sicherheit und Frieden für das Kontinent verhandeln. Ja, und wenn wir davon sprechen, wir reagieren auf Krisen, wenn wir uns bedroht fühlen, dann denken wir sofort in Sicherheitsstrukturen. Wir brauchen Sicherheit. Ja, aber Sicherheit ist nicht das Gleiche wie Frieden. Ja, Sicherheit setzt eigentlich immer voraus, es gibt eine Bedrohung. Und wenn wir uns jetzt zum Beispiel aufrüsten hier in Europa, weil wir uns bedroht fühlen seitens Russland als Beispiel oder wenn wir uns etwas Ähnliches vorstellen für den Nahen Osten, die ganze Debatte, die wir haben um Israel und Gaza und so weiter. Okay, das Aufrüsten ist im Hinblick auf eine Bedrohung. Ja? Wenn wir aber einen Horizont eröffnen, indem wir uns fragen, wollen wir eigentlich, und ich glaube, da sind wir uns alle einig, wir wollen für unser Kontinent oder auch am besten für die ganze Welt, wir wollen Frieden. Und Frieden ist nicht das Gleiche wie Sicherheit. Frieden ist ein Zustand, in dem es keine Bedrohung gibt. Und das sollte eigentlich für uns auch ein Denkhorizont sein, ja, dieser Frieden und nicht einfach die Sicherheit. Und wenn wir uns einfach
aber jetzt gerade im Ukraine-Konflikt, ich glaube, beide Denkhorizonte gibt es. Aber wenn man jetzt komplett auf Frieden setzt und sagt, man lässt die Ukraine sich selbst überlassen, dann ist man ja wieder bei der Anfangsdiskussion. Lassen wir die Ukraine für sich selbst und hoffen darauf, dass es im Hintergrund diplomatische Ansätze gibt, um Friedensverhandlungen voranzutreiben. Relativ unwahrscheinlich in diesem Konflikt. Also das klingt für mich hyperidealistisch auch.
Nochmal, ich glaube, diese Debatte haben wir auch, und die führe ich jetzt nicht nur ich, wir brauchen einen Denkhorizont, der einfach weitergeht als das. Und natürlich, es geht jetzt nicht darum, jemanden im Stich zu lassen, wenn er bedroht ist oder wenn er in einer akuten lebensbedrohlichen Situation sich befindet. Aber es geht auch darum, dass unsere Politik sich nach dem richtet, wie man dauerhaft Frieden für den Kontinent schaffen kann. Und da kommen Fragen auch, und übrigens die gleichen Fragen, die wir auch im Nahen Osten haben, und zwar zum Beispiel die Frage nach den Grenzen. Wie sind die Grenzen zwischen den einzelnen europäischen Ländern oder auch im Nahen Osten entstanden? Sind diese Grenzen auch gedacht worden, damit sie den Menschen, die innerhalb dieser Staaten, innerhalb dieser Grenzen leben, Gutes tun oder halt nicht? Und für den Nahen Osten können wir das auch sehr klar belegen und auch für Europa, die, gerade wo sie sagen, ich komme aus Mittel- oder Osteuropa, also ich bin in Warschau geboren, die Grenze von Polen wurde ja nicht nach dem Zweiten Weltkrieg in irgendeiner Form von, ich sag mal, Absprache mit den Menschen, die auf diesen Gebieten gewohnt haben, erstellt, sondern sie wurde ausgehandelt in Teheran, in Jalta, in Potsdam. Und man hat die Leute nicht gefragt. Vielmehr hat man Millionen von Menschen durch Europa geschoben, ja. Und dieser Frage müssen wir uns stellen. Was machen wir mit solchen Grenzen? Wer hat diese Grenzen entschieden und für wen sollen sie gut sein?
Herr Schlott, wünschen Sie sich da, dass es mehr Künstler gibt wie Stanislaw Strasburger, die sich da einmischen und die Denkanstöße bringen?
Ja, absolut. Wir haben ja den Diskurs, den Sicherheits- und Militärdiskurs, der dominiert ja im Moment. Und es muss einfach auch diese Stimmen geben. Sie sagen schon, klar, das ist idealistisch, ja, aber es muss ja genau auch diese Impulse geben. Politiker spielen ihre Rolle und es muss genau auch die Rolle der Künstler und der öffentlichen Intellektuellen geben, die eben da auch intervenieren.
Unbedingt, die will ich auch nicht in Frage stellen,
natürlich. Und die tatsächlich auch über den Tag und die unmittelbaren Probleme hinausdenken. Deshalb ist es auch so inspirierend. Oftmals, gerade wenn alles so ausweglos erscheint und auch man sehr pessimistisch in die Zukunft guckt, dass man dann auch nochmal so einen Impuls bekommt eben für ein offeneres Denken.
Zumal Künstler ja die Stimme der Gesellschaft sind.
Ne? Absolut, sie gehören dazu, sie sind Teil dieser Gesellschaft und sollten sich da eben auch das entsprechende Gehör verschaffen.
Stanislaw Strasburger, ich danke Ihnen für den Besuch im Studio. Zeit ist leider schon wieder vorüber. Ein andermal vielleicht mehr. Vielen Dank.
Dankeschön. Ich freue mich, wenn wir uns nochmal sehen im Studio.
Noch 83 Tage, Herr Schlott. Und wir reden über Fußball, indirekt zumindest. 83 Tage noch, bis zum Beginn der Fußball-Europameisterschaft. Und heute spielt die deutsche Nationalmannschaft gegen Frankreich. Das ist jetzt eigentlich nebensächlich. 21 Uhr Anstoß in Lyon. Für manche natürlich nicht, weil das ein erster Leistungstest ist. Und man würde Ihnen ja gerne zurufen, Herr Schlott, just do it. Aber genau wenn man das tut, dann sind wir sofort irgendwie wirtschaftspolitisch unterwegs. Das ist keine neutrale Botschaft mehr seit dieser Woche, weil es der Slogan von Nike ist und die deutsche Nationalmannschaft zwar heute Abend noch im Adidas-Trikot spielt, aber 2027 nicht mehr, dann ist eben Nike dran. Und das sorgt für Riesenaufregung, erstaunlicherweise in der Politik. Robert Habeck wünscht sich mehr Standortpatriotismus. Da ist er ganz nah bei Friedrich Merz. Und auch Markus Söder sagt, der deutsche Fußball ist Heimat. Und Karl Lauterbach sagt, der Kommerz vernichtet die Tradition. Herr Schlott, ich muss sagen, ich wundere mich. Sie sich auch?
Ja, ich finde das auch einigermaßen lächerlich tatsächlich. Also es hat bei mir löst das jetzt keine großen patriotischen Gefühle aus oder patriotisches Missbehagen aus. Also, dass da so parteiübergreifend Kritik geübt wird, das zeigt natürlich erstmal, dass Fußball tatsächlich eine hochpolitische Angelegenheit ist.
Dass Fußball vereint alle Parteien, also man könnte es auch als befriedendes Element zwischendurch einsetzen, habe ich gedacht.
Könnte man auch, aber dann sind die jetzt einfach alle vereint im Populismus sozusagen. Ich weiß nicht, ob die sich alle da sehen, weil das ist ja letztlich eine populistische Angelegenheit. Ich habe heute mal spaßenshalber mal reingeguckt, wo die Adidas-Klamotten meiner Tochter, die Fußball spielt, eigentlich produziert werden. Da steht Made in Vietnam. Also Adidas hat natürlich seinen Firmensitz in Deutschland. Ja,
und in Herzogenaurach,
ja. Und zahlt hier wahrscheinlich auch Steuern und so weiter. Aber die Produktion ist schon lange nicht mehr hier. Also da machen wir uns, glaube ich, auch was vor, wenn wir das jetzt so hoch aufhängen. Es zeigt ja vor allen Dingen eben nicht nur, dass Fußball so eine politische Sache ist, sondern dass es eben auch eine wirtschaftliche Sache ist. Es ist Teil der Unterhaltungsindustrie in diesem Land. Da sind die Marktanteile hart umkämpft und dann entscheidet ein DFB natürlich, wenn er 50 Millionen mehr bekommt von Nike, dann nehmen wir das Geld dafür oder wir nehmen das Geld. Ich hoffe natürlich, dass der DFB jetzt aus diesem Image-Schaden lernt, weil der ist zweifellos da und sagt, jetzt investieren wir das Geld auch in die Förderung von Frauen- und Mädchenfußball oder in die Nachwuchsförderung. ganz breit, um da vielleicht auch wieder was gut zu machen.
Also man kann natürlich sagen, dass sie im Ausland produzieren, ja, das macht Nike natürlich auch. Trotzdem wird es wahrscheinlich, wir haben versucht, das vorher durchzurechnen, das haben wir natürlich hier nicht so schnell hingekriegt. Natürlich wird es möglicherweise auch einen wirtschaftlichen Schaden für Adidas in Deutschland geben und einen Image-Schaden natürlich auch für die Region. Was ich mich trotzdem eher gefragt habe, es ist letztendlich eine wirtschaftspolitische Geschichte und der DFB ist kein Unternehmen, das vom Staat subventioniert wird. Also eigentlich kann man den lassen und machen lassen, was er will. Und sie sagen es, 100 Millionen, von was reden wir, 100 Millionen?
Millionen, ja,
richtig. Das ist genau das Doppelte von Adidas, was Adidas bietet. Aber es zeigt eben auch diese besondere Identifikation, die die Deutschen mit Fußball haben. Und da sagen manche, den Argumentationen bin ich zumindest begegnet, ja, das heißt, ist deswegen was anderes, weil es eben sozusagen für unser ganzes Land steht.
Ja.
Übertrieben oder nicht?
Nein, wer bin ich denn, um sozusagen die Emotionen von Menschen irgendwie zu verurteilen? Nein, überhaupt nicht. Nein, ich kann das natürlich auch nicht nachvollziehen, weil ich kein großer Fußballfan bin. Aber ich habe auch heute Morgen am Frühstückstisch gemerkt, weil da habe ich das Thema mal so angeteasert, dass das Emotionen auslöst. Also da bin ich doch eher mit meiner Leidenschaftslosigkeit, war ich dann doch in der Minderheit. Also es löst Emotionen aus, ist auch okay. Ich finde halt nur, ob das jetzt unbedingt die Politik dann für sich vereinnahmen sollte, da bin ich doch eher skeptisch. Und vielleicht ist es auch eine Chance für Adidas. Ja, die können ja auch ganz viele andere Vereine ausstatten und vielleicht die Frauenfußballmannschaft ausstatten oder sowas. Also das ist jetzt, muss ja nichts heißen, dass jetzt irgendwas zu Ende geht. Vielleicht gibt es irgendwo auch einen neuen Anfang, ne?
Wir haben auf jeden Fall oft genug jetzt den Namen genannt.
Ja, genau.
Von daher haben wir da schon ein bisschen Hilfe geboten.
Ja.
Beim Stichwort leidenschaftslos, da fällt mir dann in dem Fall wieder der deutsche Kanzler an. Das fand ich allerdings ganz amüsant. Der hat einfach gesagt, Hauptsache ist doch, dass Tore fallen, egal was die anhaben.
Das finde ich auch. Also mitfiebern kann man ja in jedem Fall, auch heute Abend und auch dann bei der Europameisterschaft. Das ist ja niemandem verboten, in welchen T-Shirts und Hosen die Leute auch immer auflaufen auf dem Rasen. Also es geht ja darum, möglichst das Land gut zu repräsentieren und auch zu gewinnen.
Damit haben wir jetzt noch ein paar Diskussionen am Mittagstisch vielleicht ausgelöst. Wir sind am Ende unserer Sendung angelangt. Ich frage Sie noch, heute Abend Licht aus, 20.30 Uhr, Earth Hour. Haben Sie auf dem Schirm?
Habe ich auf dem Schirm, ja.
Fürs Klima?
Kann ich machen, klar. Und wir haben genug Kerzen auch zu Hause. Und dann können wir uns das da gemütlich machen.
René Schlott, ich danke fürs Sein.
Klar, gerne.